Ja, hallo, auch von mir. Genau, Angelika hat es schon angefangen zu erzählen. Wir waren im Glaubenszentrum gewesen letztes Wochenende. Und das war für mich total das Nachhausekommen. Also ich habe, wer es nicht weiß, ich habe die letzten 2 Jahre dort gelebt und habe 2 Bibelschuljahre abgeschlossen. Einmal das Jüngerschaftsschuljahr und das Mitarbeiterschuljahr. Und das war für mich total die schöne Zeit. Also man ist in so einem richtigen Gewächshaus, man kann die Bibel jeden Tag lesen und man hat die Zeit dafür. Und ich habe jetzt danach angefangen, Theologie zu studieren. Und das ist nicht so leicht. Also ich merke, mir fällt es tatsächlich sehr schwer. Also ich liebe die Bibel und deswegen habe ich mich dafür entschieden, auch da nochmal tiefer reinzugehen. Aber ich habe gemerkt, es ist gar nicht so leicht, weil wir haben nicht nur das Studium, sondern wir sind auch hier in der Gemeinde mit dabei und arbeiten mit. Und ich habe jetzt die letzten 2 Monate ein Praktikum gehabt. Und in diesem Praktikum war ich in einer Gemeinde in Bonn gewesen. Und ich habe gemerkt, wie die Aufgaben immer mehr kommen, auch jetzt durch das Studium. Ich habe den Monat davor, wir hatten sehr viele Prüfungen gehabt. Ich habe jeden Tag sehr, sehr, sehr lange gelernt, manchmal bis in die Nacht hinein und habe versucht, mir irgendwie das in den Kopf rein zu prügeln. Und ich habe gemerkt, boah, mir geht es immer schlechter. Also ich bin total fertig. Ich versuche alles irgendwie, das Studium zu bestehen. Und dann bin ich in diesem Praktikum und ich denke mir, jetzt, endlich, endlich wird es schön. Also nicht, dass es hier nicht schön ist, aber endlich mal was anderes. Und ich kann was anderes sehen. Und das war auch richtig gut. Aber da kamen auch nach und nach die Aufgaben. Und da kam auch wieder, was ich machen muss. Und dann habe ich auch noch fürs Studium in meinem Praktikum gelernt. Dann war noch mal was mehr dazu gekommen. Und es war so viel Neues, so viel, was auf mich eingeprasselt ist, so viele Eindrücke, die kamen, dass ich gar nicht mehr zurechtgefunden habe. Ich habe mich gefühlt wie ein Stein, der in einem Fluss war. Und das Leben fließt die ganze Zeit über mich drüber und schleift mich richtig. Und ich kann nicht mehr agieren. Ich bin so gefangen in meinen Dinge, die ich tun muss, und ich muss tun, und ich muss tun, und ich muss machen. Und ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und es waren Ferien, und ich dachte, jetzt ist endlich Ruhe. Endlich. Nein, es war keine Ruhe. Ich war 2 Nächte in meinem Bett in Erzhausen gewesen, dann war ich 2 Nächte zu Hause, dann war ich wieder 2 Nächte woanders gewesen, und immer dieser Wechsel, immer was Neues. Ich habe auch gemerkt, ich kann nichts mehr aufnehmen. Also mein Kopf war so voll, ich bin nicht mehr zurechtgekommen, und es waren so viele neue Situationen. Ich bin in jede Situation einfach nur noch taub reingegangen und habe es mir über mich drüber waschen lassen, wie diesen Fluss, wie das Leben über einen drüber wäscht. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht, ob du das vielleicht auch so fühlst, aber du merkst, das Leben wäscht einfach nur noch über dich drüber und du kommst nicht mehr da raus. Du bist gefangen. Du merkst, du hängst fest und du bist so, und es kommt einfach nicht weiter. Und ich war heute Morgen gerade eben erst im Auto gewesen und ich habe so gespürt, wie Gott zu mir sagt, ich möchte dich frei machen. Ich habe Freiheit für dich. Und deswegen habe ich ge jetzt so. Also ich habe gemerkt, in meinem Herzen ist so eine Gefangenschaft. Und dann war ich im Glaubenszentrum und die Predigten eine nach der anderen hat mir gezeigt, was falsch ist. Eine Predigt hat mir gezeigt, was falsch in meinem Leben läuft. Und zwar war es die Frage, was ist in deinem Herzen? Was beschäftigt dich? Und es war der erste Abend im Glaubenszentrum. Wir haben nur Lobpreis gemacht, was wir vorhin auch gemacht haben. Es war kein Gastsprecher da gewesen. Also die waren schon da, die haben auch gepredigt, also einer hat auch gepredigt, aber die Frau hat noch nichts gesagt gehabt. Noch gar nichts. Noch nichts. Aber ich merke, wie Gott anfängt, etwas in mir zu verändern. Gott spricht zu mir. Ich merke, Gott sagt was zu mir. Und ich merke immer, dass meine Blicke suchen oder ich merke, ich bin total abgelenkt, aber ich kann nicht zuhören. Es ist einfach, irgendwas zieht die ganze Zeit an mir und zieht mich weg von seiner Gegenwart. Was ist in deinem Herzen? Und Gott sagt mir in diesem Moment, als ich merke, dass ich mich nicht auf ihn konzentrieren kann, dass ich meine Prioritäten falsch gesetzt habe. Ich habe angefangen, meinen Dienst mit Aufgaben zu sehen. Also als man hat im geistlichen Dienst halt einfach viele Aufgaben, die mit der Bibel und mit dem Wort Gottes zu tun haben, mit seiner Gegenwart. Und ich habe angefangen, total religiös zu werden. Ich habe angefangen zu denken, ich muss jetzt beten, damit ich Gottes Segen erfahre. Ich muss jetzt Bibel lesen, damit ich Gottes Gegenwart erfahre. Und natürlich, die Dinge gehören dazu. Aber die Dinge kommen nicht aus einem, ich muss sie tun, sondern die Dinge kommen aus einem, ich liebe Jesus und ich genieße ihn. Ich genieße seine Gegenwart und das, was er für mich getan hat. Und ich möchte erstmal anfangen damit, was das Herz eigentlich ist. Und die Bibel, die liebe ich. Und die Bibel ist mein Maßstab. Also die Bibel ist für mich die Wahrheit. Und was die Bibel sagt, ist für mich die Wahrheit. Und ich gebe mein Bestes darin, sie auszulegen und sie zu verstehen. Und ich möchte so ein bisschen meine Freude teilen mit der Bibel, weil es gibt einen Vers, da heißt es, die Bibel, warte, einen Moment. Ich habe den Vers. Aber es ist einer meiner Lieblingsverse. Ich bin gerade ein bisschen nervös, wie ihr vielleicht merkt. Ah, hier. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der fette Beute gemacht hat. Fette Beute. Richtig fett. Und ich habe mich mal, also in der Bibelschule haben wir uns auch so ein bisschen darüber ausgetauscht. Und ich habe mich dann gefragt, wie macht jemand, der sich richtig freut, der einen richtig fetten Preis gemacht hat? Der rastet aus! Der jubelt, weil er die Bibel hat. Und ich dachte mir, boah, was für eine Einstellung über die Bibel. Und dass wir uns so freuen, dass wir daraus lesen können, dass wir daraus was erfahren dürfen. Und das möchte ich euch so mitgeben, dass es so wertvoll ist und dass deswegen auch die Bibel für mich definiert, was das Herz ist. Und die Bibel, ich muss mich kurz sortieren. Die Bibel beschreibt das Herz mit unseren inneren Gedanken, die nicht nur in unserem Kopf bleiben, sondern die dazu führen, dass wir handeln. Also das Herz ist ein sehr ganzheitlicher Begriff. Das finden wir im Hebräischen öfter. Im Deutschen, wir sind da sehr zack, zack, zack. Also wir sind sehr in Schubladen. Aber die Hebräer denken immer sehr ganzheitlich. Und da ist das Herz nicht nur die innere Gedankenwelt, sondern was schließlich zu einer Handlung führt und dementsprechend gewissermaßen auch die Handlung mit einbezieht. Und das heißt, das ist unsere Motivation. Also das, unsere Herzenshaltung, würde ich auch sagen. Mit was für einer Haltung machen wir die Dinge? Die Bibel sagt in Sprüche 4, Vers 23, den hatten wir im Vorgebet auch schon gehört, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Das ist schon krass. Das heißt, die Bibel sagt nicht, dass dein Herz unwichtig ist. Die Bibel sagt, vor allem behüte dein Herz. Vor allen anderen Dingen, die du tust. Das heißt nicht, dass du jetzt in meinem Sinn deine Aufgaben beschützen musst oder dass du gut dastehst. Das musst du nicht beschützen, dein Herz. Auf dein Herz sollst du aufpassen. Und der zweite Punkt ist, behüte dein Herz. Das ist eine Aufgabe, die Gott dir gegeben hat. Gott hat dir die Aufgabe gegeben, auf dein Herz aufzupassen. Das kannst du mit beeinflussen. Du kannst beeinflussen, was du in dein Herz reinlässt. Du beeinflusst, was in deinem Herzen anfängt zu wachsen. Und der weitere Punkt ist, dein ganzes Leben. Es beeinflusst dein ganzes Leben. Was in deinem Herzen ist, das bleibt nicht nur in dir, sondern das kommt irgendwann auch raus. Und ich dachte mir, ich verbildliche das mal mit einem sehr, sehr schönen Beispiel. Da kommt noch mehr. Aber ich habe hier, das ist einmal unsere Umgebung. Also das ist das, wo du dich bewegst, dein Radius, wo du dein ganzes Leben, wo du zur Schule gehst, wo du arbeitest, was du sagst, wie du handelst. Und das hier, das bist du. Also das Glas, das ist erstmal das Gefäß. Das ist alles, was wir sind. Und das stelle ich jetzt hier mal rein. Wir sind in unserem Leben. Gott hat uns in unser Leben gesetzt. An der Stelle, in der wir sind. Und dann kommen immer mehr Dinge in uns rein, mit denen wir uns füllen. Also zum Beispiel, ich habe jetzt einen Film geschaut. So. Der ist in mir drin. Ich lasse bestimmte Gedanken wachsen. Ich lasse zum Beispiel Gedanken wachsen von, ach, das ist so schwer, ich kann das nicht. Ich bin nicht gut genug. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Und immer mehr kommt auf uns rein. Das sind dann noch andere, also sehr allgemein, sehr viele Einflüsse. Die Freunde, die wir haben, sind auch ein Einfluss. Ich habe auch so noch eine Sache. Ja, genau. Also Freunde sind auch ein Einfluss auf uns. Und auch, was wir tun. Also zum Beispiel der Zeitstress, den wir haben. Wir hetzen uns immer von einem Ort zum anderen. Das wächst in uns. Und es kommt immer mehr. Und irgendwann ist es nicht mehr in uns drin, sondern es kommt raus. Es geht nach außen und wir fangen an, unser Umfeld damit zu beeinflussen, mit den Dingen, die in uns sind, mit den Ängsten. Wir sprechen unsere Ängste auch manchmal aus oder manchmal tun wir das nicht mal. Manchmal sind es unsere Handlungen, die wir tun. Und nun sind auch nicht mehr nur wir betroffen, sondern auch die Leute in unserem Umfeld. Ah, ob ich das jetzt hochheben soll? Also, ja, nee. Die Leute in unserem Umfeld, die beeinflussen wir auch. Wir geben öfter auch Ängste weiter und Sorgen weiter und Dinge, wo wir in Schuld gehen, sodass die Leute spüren das manchmal. Und es gibt einen Spruch im jüdischen Talmud, also im Talmud, und dort steht: Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden deine Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und der jüdische Talmud, also der Talmud, das ist von Gelehrten, von Rabbis, die die Bibel, also die Tora analysiert haben und daraus ihre Lehren gezogen haben. Und das ist quasi die Lehre. Also das ist jetzt nicht die Bibel selber. Ich würde auch nicht sagen, dass es sich immer so auswirkt. Aber ich glaube, dass da schon ein Stück Wahrheit drinsteckt. Und zwar, dass in unseren Gedanken, wie hier in unseren Gedanken, in unserem Inneren beginnt, was in unseren Gedanken beginnt, dass es nach außen kommt. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir auf unser Herz achten, auf unsere Gedanken, auf das, womit wir uns beschäftigen, auf das, womit wir uns füllen. Aber Gott lässt uns nicht nur mit dem Dunkeln, mit den schlechten Sachen, sondern er gibt uns auch die guten Dinge. Er gibt uns ja auch die Möglichkeit, uns mit guten Dingen zu füllen. Und da kommt jetzt drauf an, womit füllen wir uns denn? Was sind diese guten Dinge? Es gibt Licht und Finsternis. Ah, Finsternis, Licht. So, ich stelle das hier mal beiseite. Also, wir haben einmal Finsternis und wir haben Licht. Und beide Bereiche existieren. In Apostelgeschichte 26, Vers 17 bis 18 lesen wir, also ich würde kurz den Kontext der Stelle ein wenig erklären. Paulus steht vor dem König Agrippa und dem Statthalter Festus. Er wurde von den Juden längere Zeit verfolgt und ist jetzt in Gefangenschaft und wird gewissermaßen von einem Statthalter zum anderen geführt und muss sich verteidigen. Und das ist eine seiner Verteidigungsrede. Und Paulus macht es so, dass er erst erzählt, was er erlebt hat in seinem Leben. Also er erzählt sein Zeugnis, wie wir das auch sagen. Also er erzählt, was er mit Gott erlebt hat. Und da erzählt er auch, was Jesus zu ihm gesagt hat, also Paulus hat die Christen sehr stark verfolgt und dann ist Jesus ihm begegnet. Und das ist quasi, woraus ich jetzt vorlese, was Jesus zu Paulus sagt. Und danach sagt er, was sich verändert hat in seinem Leben, also was jetzt neu ist. Und das fand ich so spannend, weil ich mir dachte, boah, so können wir auch unseren Glauben weitergeben. Wir erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat. Wir erzählen, wie es vorher war und wie Gott uns begegnet ist und wie er uns verändert hat. Und das ist eigentlich auch das, was ich gerade euch heute Morgen hier erzähle. Also ich erzähle, was vorher war mit meiner Situation, mit dem Studium, mit den Aufgaben, wie Gott mir begegnet ist und was sich am Ende für mich verändert hat. Genau, ich lese vor. Apostelgeschichte 26, Vers 17 bis 18. Und ich werde dich sowohl vor deinem eigenen Volk als auch vor den anderen Völkern beschützen, zu denen ich dich senden werde. ihnen sollen die Augen geöffnet werden, damit sie sich von der Dunkelheit, Finsternis, zum Licht. So. Zum Licht und aus der Macht des Satans zu Gott bekehren. Dann werden sie Vergebung für ihre Sünden und einen Platz im Volk Gottes empfangen. Alle, die durch den Glauben an mich ausgesondert sind. Und ich finde diese Stelle richtig, richtig stark, weil sie beschreibt genau, was hier passiert. Ich habe noch ein paar mehr Boxen mitgebracht. Das sind wieder wir. Wir sind wieder eine Box, kein Glas mehr, eine Box dieses Mal. Und wir befinden uns in der Finsternis. Um uns herum ist Finsternis. Und jeder Mensch wünscht sich aber eigentlich ins Licht zu kommen. Aber das ist nicht möglich, weil Gott ist heilig. Gott ist herrlich und du kannst mit deiner gefallenen Schöpfung, mit deiner Schuld, mit deinen Sünden, kannst du nicht zu Jesus kommen. Also du kannst zu Jesus kommen, nicht zu Gott kommen. Du kannst nicht in Gottes Gegenwart kommen, weil jetzt kommt Jesus. Ich war natürlich mit meinem Kopf schon weiter. Weil Jesus, das ist einmal diese Box hier, wenn wir, Jesus befindet sich logischerweise im Licht. Jesus ist Gott. Gott ist im Licht. Da, wo Gott ist, da ist Licht. Wo Jesus ist, da ist Licht. Und wo Licht ist, da wird die Finsternis vertrieben. Und wenn wir uns entscheiden, Jesus Christus anzunehmen als unseren Herrscher, die Stelle sagt auch, Gott ist unser Herrscher. Aus der Herrschaft des Satans, des Widersachers, zur Herrschaft Gottes. Wenn wir Gott als unseren Herrscher annehmen und ihm all unsere Schuld geben, dann ist Jesus um uns. Zum einen, ich kann noch den Deckel drauf machen, mache ich gleich, aber auch in uns, das ist auch Jesus. Und Jesus macht einen Deckel drauf und holt uns zu sich ins Licht. Dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, ist er in diese Welt gekommen und er hat die Finsternis, die auf dir liegt, auf sich genommen und alles weggetan, dass du jetzt in dieses Licht eingehen kannst, dass du zu Gott kommen kannst. Und Gott sieht nicht mehr deine Schuld, dein Inneres, sondern Gott sieht Jesus. Wen sehen wir? Jesus. Jesus, Gott sieht Jesus, wenn er dich anschaut. Gott sieht einen perfekten Menschen. Also, ja, Jesus sieht dich gereinigt, rein, gut. Und deswegen können wir in seine Gegenwart eingehen. Deswegen können wir hier leben, im Licht. Und wie macht man das jetzt praktisch? Ich möchte noch kurz beschreiben, das habe ich jetzt ein bisschen durcheinander gebracht, das tut mir leid. Also, danke. Die Finsternis wird auch in einem Vers sehr gut beschrieben, was das bedeutet oder wie man auch handelt vor allen Dingen. Und zwar in Galater 5, Vers 19 bis 21. Da stehen die Werke des Fleisches. Ich würde die einmal kurz vorlesen. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtiger Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen anderen Gruppen, Neid, Trunkenheit, einen ausschweifenden Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Also niemand, der so lebt, der diese Dinge tut, kann hier sein. Aber was empfangen wir, wenn wir jetzt Jesus annehmen und im Licht leben? Der Vers danach sagt die Werke des Geistes. Ich muss ihn gerade suchen in meinen Dateien. Ich glaube, ich habe ihn nicht abgeschrieben. Ich muss ihn kurz lesen. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, da ist wieder dieser Herrschaftsanspruch, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Diejenigen, die zu Jesus Christus gehören, werden die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz schlagen. Also wenn ich mich entscheiden könnte, dann finde ich das hier schon besser. Das ist schon eine gute Sache. Und Jesus, das ist keine leichte Sache, die hier steht. Hier steht am Ende, seine sündige Natur an sein Kreuz schlagen. Was bedeutet das? Was bedeutet das jetzt, dass wir unsere sündige Natur, wie ich das vorher beschrieben habe, was wir leben, was unsere eigenen Bedürfnisse und Willen, wo wir denken, wir müssen das aber so. Was bedeutet das? Jesus sagt auch, dass wir mit ihm sterben müssen. Das heißt, dass unser altes Ich stirbt. Das, was hier gelebt hat, das stirbt. Und das kommt zu Jesus, durch Jesus. Auch was ich mit der Box gezeigt habe, das kommt zu Jesus. Und das wird abgelegt. Und wir bekommen ein neues Leben, eine neue Identität. Und die finden wir hier. Und dieser neuen Identität dürfen wir leben. Und wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, ich bin rein vor Gott. Gott hat mich gereinigt. Ich habe das Alte hinter mir gelassen. Das heißt auch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, aus der Dunkelheit in seine Heiligkeit, in seine Schönheit. Ich habe jetzt ein bisschen was von meinen Notizen durcheinander gebracht. Und ich möchte jetzt noch zu Ende bringen, wie Gott bei mir gewirkt hatte im Glaubenszentrum. Und zwar, ich bin einfach nur noch da, ich lasse alles über mich drüber waschen und ich habe gemerkt, ich habe die falschen Prioritäten gesetzt. Ich habe gemerkt, die falschen Dinge stehen an erster Stelle und ich habe das wieder ans Kreuz genagelt und dazu hat auch ein Teil meiner Wünsche gehört. Dazu hat auch gehört, dass ich gut dastehen möchte, zum Beispiel vor Leuten, dass ich mir einen Ehepartner wünsche. Ich habe alles davon hier gelassen und ich habe gesagt, Jesus, nimm das. Und das war nicht leicht. Ich sagte, das hat schon ein bisschen an mir gezerrt, also weil da auch viele Wünsche, wo ich mein Leben drauf aufgebaut habe, mit dran waren. Aber ich habe nochmal neu gesagt, Jesus, nimm du diese Wünsche. Nimm du das an. Nimm du das. Ich möchte dir alles abgeben. Und als ich das gemacht habe, habe ich sofort gemerkt, warum mache ich mir so viele Sorgen? Warum denke ich so viel darüber nach? Also warum frage ich mich so sehr, wie es weitergeht mit mir? Warum mache ich mir so viele Sorgen? Und die Sprecherin hat einen Satz gesagt, den ich so stark fand. Und zwar hat sie gesagt, es geht nicht darum, wo du bist, sondern es geht darum, wer du bist und wer mit dir ist. Und Gott ist mit uns und du bist ein geliebtes Kind Gottes, wenn du ihn annimmst. Und Gott geht mit dir durch diese ganzen Dinge durch und du hast den Herrscher des ganzen Universums auf deiner Seite. Du kannst anfangen zu spielen, weil ich würde sehr gerne noch zwei Aufrufe machen. Und zwar bemerkst du vielleicht, dass Gott das ein oder andere bei dir aufgedeckt hat. Und du merkst, dass Gott bei bestimmten Dingen zu dir gesprochen hat. Und da möchte ich dir jetzt die Zeit geben, das zu Gott zu geben und seine Freiheit zu empfangen. Und nochmal deine Prioritäten neu zu sortieren und damit in diese Woche zu gehen. Weil das Wochenende war dann irgendwann auch vorbei und ich musste wieder in meinen Schulalltag gehen. Und ich dachte so, oh je, die Prüfung. So viele Menschen wieder, mit denen ich mich gut verstehen muss. Und da kam dann wieder der Druck Und ich musste immer wieder zurückkommen. Ich war da und ich war so, nein, das nehme ich nicht an. Das ist nicht meine Priorität. Meine Priorität ist Jesus. Meine Priorität sind nicht die Menschen. Meine Priorität sind nicht die Aufgaben. Meine Priorität ist Jesus. Ich strecke mich zuerst nach ihm aus. Und das heißt nicht, dass ich nur noch bete, nur noch Bibel lese. Das heißt auch, ich mache die Dinge mit Jesus zusammen. Wenn ich jetzt Aufgaben mache, ich sage, Jesus, ich mache das mit dir zusammen. Ich mache das für dich, weil ich dich liebe und weil ich weiß, dass du meine erste Priorität bist. Und deswegen würde ich euch bitten, einmal kurz aufzustehen, dass wir alle mal wieder ein bisschen in Schwung kommen. Und dass wir die Augen schließen und mal in uns reinhören, was da gerade herrscht. Ist Jesus der, der die erste Priorität hat, der an erster Stelle steht, wenn du morgens aufwachst? Oder nicht? Und wenn nicht, dann setz dich damit auseinander, was an erster Stelle steht. Weil Gott möchte diese Sache dir abnehmen. Er möchte nicht, dass du mit deiner Last weiterläufst. Und wenn Jesus die erste Priorität ist, ich habe gemerkt, wie alles leicht wurde. Ich war nicht mehr der überwaschene Stein, der total weich gewaschen wurde, der klein gemacht wurde, sondern ich war wieder leicht. Und es war wieder so viel Freude da. Und da war Leichtigkeit und Frieden und Gerechtigkeit, weil Jesus hat mich gerecht gemacht und ich laufe in ihm. Ich laufe in den Wegen, die er vorbereitet hat. Und deswegen prüf einfach mal kurz, was Jesus dir gerade sagen möchte, was die erste Stelle hat und nimm dir die Zeit, ihn wieder an erste Stelle zu stellen. Und vielleicht sind da auch Wünsche in deinem Herzen, die du einfach Jesus geben kannst. Das heißt nicht, dass die Wünsche dann komplett weg sind, aber es heißt, dass er sie mit seinem Willen übereins bringt. Vielleicht gibt es eine Sache, die du immer wieder tust, von der du nicht loskommst, wo du immer wieder zurückfällst und du merkst, boah, das nimmt mich so sehr ein. Wir machen alle unsere Augen zu, wer sie noch nicht zu hat und wer jetzt etwas hat, wo er merkt, boah, das möchte ich abgeben, der hebt einfach mal kurz seine Hand und gibt als Symbol, dass er diese Sache Gott abgibt. Ich habe auch meine Augen zu, das ist nur zwischen dir und Gott und du zeigst ihm, dass etwas dir wichtiger war und dass er jetzt wieder an die erste Stelle kommt. Dass er der Erste in deinem Herzen wird. Dass er sogar vor Familie steht, dass er der Erste ist. Das heißt nicht, dass du dich aberkennen musst, aber dass du seine Gegenwart genießt. In jedem Moment. Danke, Jesus. Gott, ich danke dir dafür, dass du mit deiner Freiheit kommst über jeden, der bereit ist, die Dinge abzulegen. Ich danke dir dafür, dass du kommst mit deiner Freiheit zu jedem Einzelnen, dass du die Menschen hier berührst in diesem Raum, dass du sie siehst, dass du ihre Augen öffnest. Gott, ich danke dir für deine Gegenwart. Und vielleicht gibt es noch eine weitere Sache. Anderer Punkt. Also, vielleicht hast du dich noch gar nicht für Jesus entschieden. Und du merkst, dass du vielleicht auch so, wie es mir ging, dich von deinem Leben so treiben lässt. Oder du merkst, da ist was, was ich auch möchte. Dann möchte ich dir auch jetzt die Zeit geben, dass du Jesus an erste Stelle stellst und Jesus in dein Leben aufnimmst. Dass du diesen Herrschaftswechsel von der Finsternis in sein Licht machst und dass du dich dafür entscheidest, in seine Gegenwart zu kommen. Bei ihm einzutauchen, dein Leben nach ihm auszurichten. Und wenn du merkst, dass heute der Zeitpunkt ist, dann bleib nicht für dich alleine, sondern geh zu Markus und Sima oder auch zu mir oder zu Conny, aber rede mit Leuten darüber Und dann werden wir für dich beten und dann kann man nach und nach, wie man weitergeht. Weil das passiert manchmal nicht von heute auf morgen. Manchmal dauert das eine Zeit. Ich meine, ich bin auch wieder hier gewesen eine Zeit lang. Aber Gott ist immer noch da. Genau. Und auch wenn du bei dem ersten Aufruf angesprochen warst und du merkst, da ist noch nicht du bist noch nicht komplett frei davon oder du merkst, da ist noch was, dann möchte ich dich ermutigen, damit nicht alleine zu bleiben. Du kannst dich mal umschauen. Hier sind richtig tolle Leute. Du bist nicht alleine. Gott hat dir eine Familie zur Seite gestellt. Du bist ein Kind Gottes, wenn du ihn annimmst und du kannst dich an diese Leute hier wenden. Das sind deine Geschwister. Und es heißt, wo wir einander unsere Sünden bekennen und füreinander beten, da wird Heilung passieren. Jakobus 5, Vers 16. Und da wird Heilung in unseren Herzen passieren. Und ich glaube auch, dass Gott auch unser Äußeres heilen möchte. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, auch zu deinen Geschwistern zu gehen, zu den Leuten, die hier stehen und diese Dinge auch zu teilen und dann füreinander zu beten. Ich habe es manchmal auch so gemacht, dass ich gesagt habe, ich bin Zeuge dafür, dass Gott dich freigesprochen hast. Ich danke dir dafür, dass du diese Dinge mit mir geteilt hast. Und dann, es gibt einen Vers, da heißt es, er hat die Sünde ins weite Meer geworfen, ins tiefe Meer geworfen. Die Sünde ist von uns, dass wir einander freisprechen. Und ich würde noch kurz zum Abschluss beten. Nicht kurz. Ich würde beten. Kann auch lang werden. Genau. Jesus, ich danke dir dafür, was du gesprochen hast. Ich danke dir dafür, dass du gut bist, dass du einen Plan hast und dass dein Plan viel größer ist als unser Plan. Ich danke dir dafür, dass wir auf dich vertrauen dürfen, dass wir deine Gegenwart genießen dürfen in unserem Alltag. Dass alles leicht wird, wo Lasten waren, dass du uns die Lasten abnimmst, dass du uns den schweren Korb, den Koffer oder den Rucksack, den wir getragen haben, dass du ihn abnimmst. Und dass wir ihn dir geben, jeden Tag neu, nicht nur Sonntag, sondern dass wir das, was wir empfangen haben, bei uns behalten und darin gehen, jeden Tag neu. Jeden Tag ist deine Gnade neu. Dafür danke ich dir, Jesus. Amen.